Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Den letzten DFB-Kader vor der Weltmeisterschaft, damit ist natürlich der letzte gemeint, bevor dann der Finale nominiert wird. Bevor wir einsteigen, Anton Stach, mein Freund, das ist Zahltag.
Ja, raus aus der Pressekonferenz des Bundestrainers, rein in die Calcio Berlin Reaction. Und wir machen Folgendes, wir wollen am Anfang ein paar Namen besprechen, die nicht dabei sind. Stache, der erste Name, ist dabei. Und dann gehen wir den Kader gemeinsam durch, würde ich sagen, weil ich glaube, wir müssen da ein paar Namen besprechen.
An, wenn nicht dabei ist, wir sprechen über den grundsätzlichen Eindruck des Bundestrainers.
Ja, ja.
Und dann gehen wir nochmal den Kader on Detail durch.
Das ist sogar vielleicht der, ja, wir fangen an mit den Snaps und dann reden wir über den Bundestrainer, ja, und über die dabei sind. Denn die Jungs, die nicht dabei sind, es sind gar nicht so unglaublich viele. Wenig überraschend, aber sportlich kann man darüber diskutieren. Stuttgart, kein Stiller, kein Mittelstädt.
Stillerstädt ist nicht dabei.
So ist es, so ist es. Ja, ich meine, es gab zu beiden eine Erklärung. Es gab auch die Erklärung bei Angelo Stiller zum Beispiel, dass man da Spieler hat mit einem ähnlichen Profil, die man aus unterschiedlichen Gründen davor hat. Bei Mittelstädt klang jetzt eben durch, dass der Bundestrainer eine sehr hohe Meinung von Danny Brown hat. Und ja, ich sag mal so, rein sportlich für mich eigentlich weiterhin beides Kandidaten, die dabei sein sollten, aber es überrascht einfach nicht mehr jetzt.
Ja, und was er ja auch gesagt hat, ist, dass Stiller für ihn kein Name für die erste Elf ist. Und damit ist es für mich schon ein nachrangiges Thema, weil wenn klar ist, dass der Spieler eh nicht vorgesehen ist für die Startelf und wahrscheinlich eh nur auf wenige Minuten kommen würde, dann läuft es darauf hinaus, dass es dann um Soft-Faktoren geht, wie integriert sich jemand in die Gruppe, welche Rolle hat er für die Gruppe, ist ja auch für einen Trainer eine geile Trumpfkarte, im Zweifelsfall immer sagen können, ja, der ist wichtig für die Mannschaft,
ja.
Und das hat er ja auch getan mit zum Beispiel einem Pascal Groß, ja, der jetzt, nehmen wir mal Passsicherheit aus der Tiefe heraus im Mittelfeldzentrum ja ähnliche Attribute, ja, mit Ball mitbringt wie ein Angelo Stiller zum Beispiel, zumindest in gewissen Teilen. Und den hat er eben herausgehoben als ein Spieler, der eben so eine Art Kleisterkleber innerhalb der Mannschaft ist. Dann kannst du sowas eben gut wegerklären. Und ja, Mittelstädt hat den Nachteil, dass David Raum der Platzhirsch ist. Und Nene Brown, ein sehr guter Herausforderer, der jetzt noch sich anschickt, sogar beide Seiten bespielen zu können, ja, je nachdem, wie es bei der SGE jetzt auch weitergeht, von den Einsatzminuten her vielleicht auch mal auf der rechten Seite. Und dann wird es dann insgesamt leider schon schwierig.
Ja, und wie gesagt, bei den beiden ist es so, das hätte man sportlich mit Sicherheit argumentieren können, aber es überrascht nicht mehr. Wenig überraschend, aber trotzdem namentlich erwähnt, Robert Andrich ist nicht dabei, hat aber ganz klar nochmal so eine grüne Flagge bekommen, so ein bisschen in die Richtung von, wir gucken uns das an, wir wissen aber, was wir bei Robert haben. Ich glaube, ein Zitat war, wenn er dann im Mai dabei ist, braucht er keine Eingewöhnungszeit. Also das Thema Andrich noch nicht durch. Und ja, wir haben es ja so ein bisschen kommen sehen. Ich glaube, wir würden ihn beide jetzt persönlich wahrscheinlich eher nicht nominieren.
Also ich brauch's nicht.
Nee.
Ich werde nicht rasend böse darum. Auch da, glaube ich, hat sich mittlerweile schon rauskristallisiert, dass wir nicht über einen Spieler reden, der für die erste Elf vorgesehen ist, wenn alle fit ist.
Ja.
Und von daher hängt da mein Herz jetzt nicht wahnsinnig viel dran. Ich glaube auch, du kannst darauf verzichten. Die Welt geht nicht unter, wenn er mitfährt. Wir haben über Nene Brown schon mal gesprochen, ganz kurz. Den werden wir nachher nochmal anreißen. Frankfurter, die nicht dabei sind, sind unter anderem Johnny Burkhardt, Namdi Collins und auch Robin Koch. Und die Erklärung dafür fällt kurz aus.
Zu schlecht.
Die haben nicht gut gespielt.
Zu schlecht, ja.
Ja.
Burkhardt war die ganze Zeit verletzt. Wenn der natürlich sein Tempo gehalten hätte, dann wäre er dabei, kein Thema und so. Aber ja, also bei allen drei muss ich sagen, es ist die richtige Entscheidung. Also
genau.
Keiner von den drei hat irgendwas geleistet in den letzten 8 Wochen, wo man sagen würde, der gehört zum DFB.
Du kannst in der aktuellen Phase der SGE, nee, keine Nominierung von denen herbeireden. Das geht einfach nicht. Und dann haben wir noch auf der Liste als jemand, der außen vor ist, und der für mich auch gleichzeitig der kontroverseste Name ist, das ist Said Elmaler, der nicht dabei ist, der schon mal dabei war.
Und auch jetzt auf Abruf ist. Also letztes Mal ist er ja dann nach der Hälfte zur U21 gegangen. Jetzt ist er bei der U21 auf Abruf für die A-Nationalmannschaft.
Heißt, das haben wir auch schon mal gesehen, irgendjemand knickt im Training blöd um, muss abreisen.
Schmerzen.
Dann rückt eben ein Spieler wie Said Elmaler nach, was auch schön wäre, weil ich finde wirklich, dass er sich quotentechnisch das absolut verdient hat. Und wir haben ja heute im Podcast drüber gesprochen, über das Thema, also ein Fußballer, der quasi Selbstversorger ist, der einfach nicht viel braucht, um auf dem Sportplatz zu überleben, weil er eben aus sich heraus so viel kreieren kann aufgrund seiner ja sehr, sehr außergewöhnlichen Kombination aus technischen und körperlichen Attributen. Und sowas ist eigentlich ein Profil, wo ich sagen würde, es geht immer. kannst du immer brauchen. Und deswegen finde ich es sehr schade. Ich finde es vor allem sehr schade, weil er halt einfach auch in teilweise weniger Minuten mehr im Scoring geliefert und überzeugt hat als andere Spieler, die jetzt eben doch dabei sein dürfen.
Ich finde auch. Ich finde, seit Emala hat, also ich finde einfach, der Junge kann auf sich selber gucken und sich die Frage stellen, hätte ich mehr tun können, um hier in diesem Kader drin zu sein? Und er kann dann, glaube ich, antworten für sich selbst, nein. Nee. Nicht wirklich viel.
Der Einzige, der mehr hätte tun können für ihn, ist Lukas Kwasniok, der, ja, da seine eigenen Gründe hat, warum er weniger gespielt hat in gewissen Phasen, jetzt aber eben doch spielt. Der Impact ist nicht von der Hand zu weisen. Lukas Kwasniok hätte diesen Job nicht mehr, wenn es halt einmal nicht wäre.
So ist es.
Also von daher finde ich auch, der kann sich nichts vorwerfen.
Ich würde mich sogar auch nicht wundern, wenn er am Ende noch dabei ist, wegen des Profils, was du ja eben schon gut beschrieben hast. Und wenn wir über Snaps reden, bevor wir über die Namen reden, die jetzt dabei sind, natürlich zwei Dortmunder, Adeyemi und Bayer, beide nicht dabei. Aber er hat ja relativ klar gesagt, Bayer, Adeyemi, Kevin Schade, das sind für ihn drei ähnliche Spielertypen und einer, maximal zwei, werden es schaffen. Ja. Und er hat mehrfach gesagt, Kevin Schade ist jetzt dabei, damit quasi alle auf Pari sind, dieselbe Startausgangsposition haben, aber es ist für alle komplett möglich.
Genau, ich fand, also da können wir jetzt auch vielleicht fließend übergehen zum Eindruck, den der Bundestrainer selber hinterlassen hat. Also ich fand, das hat er zum Beispiel sehr gut hergeleitet. Die Erklärung war, Adeyemi, Bayer, die kennen x Leute in diesem Kader, die waren schon mehrfach dabei, die haben Kollegen aus dem DFB-Team, die auch in ihren eigenen Mannschaften spielen teilweise. Und dann hast du, also Schlotterbeck, Waldemar Anton zum Beispiel, und Kevin Schade hat nur Kevin Schade. In Brentford ist, also es wäre mit Janel theoretisch noch jemand da, aber es gibt keinen anderen Nationalspieler. Und die Erklärung war, sie wollen ihm jetzt mit dem dritten Lehrgang die Chance geben, auf einem ähnlich, sagen wir, innerhalb der Mannschaft integrierten Niveau anzukommen wie die anderen. Das fand ich sehr schlüssig hergeleitet.
Ganz insgesamt, finde ich, hat der Bundestrainer sich eindeutig viele Gedanken darüber gemacht, wie er sich äußern möchte über Spieler. Und wir haben uns während der PK angeschaut und waren beide derselben Meinung. Ganz eindeutig hat er gemerkt, wie die öffentliche Wahrnehmung seines Interviews war und hat versucht, da jetzt mal ein bisschen anders zu wirken.
Er hat es teilweise, wir haben ja darüber gesprochen, dass so ein Print-Interview einfach auch immer Raum für Missverständnis gibt, weil du bei der Tonalität, in der etwas gesagt wurde, nicht dabei gewesen bist. Du kannst es nur lesen und dann für dich ableiten, wie hat er es gemeint, wie hat er es gesagt, und es gibt da eben auch Raum für Missverständnisse. Den kannst du aber auch für dich nutzen, um dann nachträglich zu erklären, so habe ich es ja gar nicht gemeint. Und das hat er auf jeden Fall getan. Er wirkte wie ein Trainer, der was einfangen möchte.
Ja.
Was mich ein bisschen gewundert hat bei der Listung von Adeyemi, Bayer, Schade als die sogenannten Konterstürmer, hätte ich jetzt von meinem reinen Instinkt her gesagt, dass dann Jamie Leveling auch so ein bisschen zumindest in diese Reihung gehört, was so Tiefgang, Tempo
angeht. Ja, er hat ja bei Leveling zumindest gesagt, dass er in der Rolle ihn aktuell als Wirtsersatz sieht. Und dann, glaube ich, ist es einfach so, wir wissen ja, dass Julian Nagelsmann sich früh für Rollen entscheiden will. Und Leveling könnte diese Rolle natürlich genauso bespielen, aber soll scheinbar dann der Wirts-Backup sein. Wahrscheinlich einfach, wenn jemand, der mit mehr Physis und Zug zum Tor als Florian Wirts.
Genau, weil er wird ja nicht spielen wie Wirts, nur weil er der Wirts-Backup ist. Das wird ja nicht funktionieren. Wäre schön, wenn es so wäre.
Quasi, das, nur wegen des Rollengedankens ist das wichtig, ne? Weil Nagelsmann halt diese Rollen früh festlegt und dann zählt er eben nicht den Konterspielern.
Das ist dann wohl anscheinend so, aber ja allgemein genau das Gefühl, das ist ein Bundestrainer, der versucht, was einzufangen und das in Teilen auch geschafft hat. Nicht immer, aber ich würde sagen, insgesamt merkst du halt schon, wenn der da sitzt und redet, dass er halt nicht auf den Kopf gefallen ist, dass er sich zu artikulieren weiß und auch Wege findet, das, was er rechtfertigen möchte, zu rechtfertigen.
Das war ja eher sogar das Problem, dass er clever ist, würde ich sagen, bei dem Interview. Weißt du? Das war einfach ein cleverer Fußballkopf, der ein bisschen zu lange nachdenken konnte über seine
Ideen. Ja, und also das Cleversein lädt auch oft dazu ein, sich für cleverer zu halten, als man dann doch vielleicht ist.
Grüße, Freddy Bobic. Muss jedes Mal gemacht werden.
Ja, so, ich glaube, also jeder, der sich für clever hält, und das tut Julian Nagelsmann, dem ist das schon mal passiert, weil ich habe mich auch für clever und habe schon mal dann im Übereifer des Cleverseins dann nicht so clevere Dinge gesagt. Das gehört dazu, ist Teil des Geschäfts. Wir gehen mal rein in die einzelnen Namen.
Ja.
Tor, Baumann, Nübel, Geschenk. Kann man drüber hinweggehen. So, jetzt haben wir die Torhüter-Snaps gar nicht besprochen. Ja. Atubolu zum Beispiel und Finn Dahmen, die ja zuletzt schon mal dabei waren.
Atubolu damit sein 22. U21-Spiel machen wird und da dann, glaube ich, so die Top 15 aufsteigt. Und das ist eine Liste des Grauens, wirklich, die U21-Rekordspieler. Levin Öztunali ist die Nummer 1.
Ja.
Das mal so als Einordnung.
Leave the U21 before the U21 leaves you.
Wirklich, ey. Das ist eine, aber es ist auch logisch, weil die Leute, die viel U21 spielen, schaffen halt den Sprung nicht in die A.
Ja, ja.
Und genau solche Karrieren sind
das. Das sind genau solche Karrieren. Also, und dann ist der dritte Torwart im Bunde Jonas Urbich vom FC Bayern, wo man sagen kann, ja klar, Atubolu spielt viel mehr. Ich finde aber, das ist okay. Ich finde, Jonas Urbich hat die, bedingt durch Neuers körperliches Abbauen, die Chancen, die sich ihm ergeben haben, über weite Strecken sehr gut genutzt. Wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen und über so, wie er in Interviews auftritt. wirkt reifer, erwachsener, ja, als sein Alter es vermuten lässt, wirkt sehr stabil, auch so von der Mentalität her, was ja auch Nagelsmann rausgestellt hat. Ich finde es okay.
Komplett, komplett, weil ich finde, es, also natürlich kannst du sagen, Arthur Bodo hat es verdient oder Finn Dahm, aber für mich gibt es keine Clear-Cut Nummer 2, 3 beim DFB und Urbig hat A, wahrscheinlich das größte Potenzial von allen Kandidaten mit Noah Arthur Bodo und dann irgendwann Dennis Simon, aber da sind wir noch ein paar Jahre von entfernt. Und für ihn gilt ja dasselbe, was für die Dortmund-Spieler gilt. Der kennt die alle. Der ist halt ein Bayern-Spieler, ne? Der kennt einen Kimmich vor sich, der kennt einen Jonathan Tah vor sich. Also, wenn der zum Einsatz käme, dann wäre das, glaube ich, ziemlich niedrigschwellig. Von daher macht das für mich komplett Sinn. Und ich würde fast davon ausgehen, dass die drei Keeper sind, die es am Ende auch werden. Mein Bauchgefühl ist jetzt, based on nothing, wäre, dass eher Nübel sogar ein Kandidat ist, wenn es eine Rotation in Richtung Arthur Bodo geben könnte.
Möglich ist das. Waldemar Anton, muss man nicht viel zu sagen, außer ich möchte kurz einmal anmerken, dass ich es gut finde, dass er weiterhin dabei ist, weil ich finde, er spielt eine sehr, sehr starke Saison beim BVB. Ja,
aber niemand.
Er ist so, ja, aber ich finde, er ist so ein bisschen, weil Schlotterbeck das Fokusthema ist, ja, geht das so ein bisschen unter.
Ja.
Ich finde, also er hat schon in einigen anderen Spielen, also auf seinem Nebenmann auch ein paar Mal den Arsch gerettet. Also ich finde, da ist Waldemar Anton der insgesamt in der Form stabilere Innenverteidiger, was die Auswüchse nach oben und unten angeht. Von daher freue ich mich sehr, dass er weiterhin dabei ist.
Korrekte Namensbezeichnung, wie wir gelernt haben, Waldi. Nene Brown, glaube ich, müssen wir jetzt auch nichts dazu sagen. Ich habe das ja schon in Fracalcio geäußert, du hast danach auch nochmal drüber gesprochen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ihn in dieser Länderspielpause auch mal als RV sehen werden und wir das Duo sehen werden mit zwei klassischen Außenverteidigern, Raum und Nene Brown. Und ja, ich habe ja vor einem Jahr gesagt, der wird noch Stammspieler sein bei der WM. Ich glaube, ich brauche inzwischen die RV-Variante. LV, mal gucken. Aber ja, da glaube ich, also, gibt es wenig zu sagen. Der muss dabei sein.
Es geht nur darüber. Es geht nur bei RV. Und also Nagelsmann hat gesagt, er soll ganz klar mehr Spielzeit kriegen und soll auf Minuten kommen, um sich zeigen zu können. Und ja, ich glaube, dass du zumindest mal dir die Option gibst, zu schauen, ob es nicht doch auch anders geht,
ja,
das glaube ich, musst du mal zumindest mal für eine Halbzeit versuchen oder sowas, weil
ich finde, du musst es so, genau wie du gesagt hast. Du musst, das bist du dir selbst schuldig, weil vielleicht könnte Nene Brown auf RV eben die Lösung sein, weil Joshua Kimmich möchte da nicht spielen, ne? Er würde gerne wieder ins Zentrum und du musst es in meinen Augen einmal testen.
Und die Erklärung war ja mal ursprünglich, dass also
genau,
das aber keiner besser macht, ja, als Joshua Kimmich und wenn du jetzt jemanden findest, der es vielleicht dann zumindest mal genauso gut machen kann, dann warum nicht? Pascal Groß ist der nächste Name auf der Liste, haben wir eben schon angerissen. Der hat einen Wechsel gehabt, der ihm gut getan hat zu Brighton, ist dort wieder Stammspieler.
Kapitän und gewesen sogar schon einmal wieder.
Ja.
Klar, kennt er alles und jeden.
Und Nagelsmann unterstreicht halt, dass er verlängerter Arm des Trainers sei, ob er nun spielt oder nicht, dass er sehr gut mit der Rolle umgeht, eben nicht Teil der ersten Elf zu sein und ein wichtiger Spieler sei fürs Mannschaftsgefüge. Das können wir weder belegen noch dementieren. Wir glauben es auf jeden Fall.
Ich also, kann es mir vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, ja, ich finde es jetzt nicht total unrealistisch. Und also ein Spieler, der so intelligent spielt wie Pascal Groß, weil ein Pascal Groß, wenn der nicht intelligenter Fußballer wäre, ja, wäre er niemals da, weil der Rest gibt es nicht hier.
Ja.
Und dementsprechend von mir aus ist okay.
Finde ich auch. Nagelsmann hat ja gesagt, er macht seine Mitspieler besser. Und ich glaube, die einfachste Lesweise dafür ist, weil er einfach fast immer eine fehlerfreie Anspielstation auch bietet. Weil er sich clever bewegt, weil er immer da ist als so Druckventil. Oh ja, Pascal Groß wird dabei sein. Und mein Bauchgefühl ist keine Sekunde Fußballspiel.
Ja, Kimmich geschenkt, Pavlovic geschenkt, David Raum geschenkt. Antonio Rüdiger.
Ja, dabei.
Dabei und ist ein Spieler, wo
gegen
man sagen muss.
Meine Prognose. Ich habe ja gesagt, er wird nicht dabei sein.
Ja, also ich kann sagen, ich habe mir gewünscht, dass er nicht dabei ist.
Ja.
Da hat Nagelsmann gesagt, die haben so ein bisschen so Zitate zusammengesucht, eben live in der PK, beziehungsweise zusammensuchen lassen auch teilweise. Über die Rollengespräche werde ich nichts sagen, das bleibt unter den Spielern. Wir hatten Gespräche mit großer beidseitiger Ehrlichkeit. Antonio ist die Nationalmannschaft sehr wichtig, stellt sich vor diese Familie, hat von der Familie der Nationalmannschaft gesprochen.
Das ist der ganz wichtige Punkt, glaube ich.
Und hat diesen unbedingten Siegeswillen. Und dann hat er eben gesagt, außerhalb des Platzes, das müssen andere regeln. Auch rund um diese Szene jetzt, um das Retafe-Spiel. Ich sag mal so, wir haben ein paar Leute gehabt in der DFB-Vergangenheit, unter anderem Bundestrainern auch, die für im Endeffekt Scheißdreck abgesägt worden sind und deren DFB-Karriere einfach zu Ende war, wegen, wie ich finde, rückblickend fast Lappalien, vor allem privaten Dingen. Und also ich denke da an Max Kruse zum Beispiel.
Ja, okay, stimmt.
Und,
aber, ja, klar.
Und ich finde, das, was Rüdiger ja abgerissen hat, nicht zum ersten Mal, die fehlende Einsicht, die Art und Weise, wie er danach drüber gesprochen hat, ist in meinen Augen, geht es beim DFB auch um Vorbildfunktion und der wird der in meinen Augen zurzeit überhaupt gar nicht gerecht, inklusive dieses sehr absurden Handshake-Moments, auch jetzt mit Guardiola rund um das Ausscheiden von City gegen Real. Insgesamt einfach kein guter Auftritt.
Ich glaube eben dieses, er stellt sich vor die Familie, unbedingt der Siegeswille, da klang was durch, das ist einer von den Jungs und die braucht man im Kader, ob man da jetzt persönlich den Spieler mag oder nicht, die durch gewisse Aggression vorangehen, und das ist schon eine Sache, wo ich sagen würde, die dem Kader tendenziell ein bisschen fehlt.
Also, das ist der einzige gute Punkt, den du machen kannst, dass du sagst, okay, die Mannschaft fühlt sich vielleicht sogar in der Tendenz ein bisschen brav an und du brauchst die ein oder andere Sau. Und das wenn sich jemand
Andrich dabei, der so angesäuelt ist ein bisschen, und dann musst du halt Rüdiger dabei
haben. Ja, und dann ist halt der einzige Eber, den wir haben, ist dann
so ist es. Ja. Also, du brauchst dann, aber du kannst ja auch von neuen Leuten jetzt nicht erwarten. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass ein Stach eine Sau wird, der auch einfach von seiner Persönlichkeit nicht so ein.
Genau, also ich glaube, also Sau heißt ja nicht, oder Sau oder nicht Sau, heißt ja nicht, dass du nicht ein herausragender Zweikämpfer sein kannst und gut gegen den Ball spielst. Es geht eher so um so eine Haltung. Das ist eine Haltung. Das ist eine Ausstrahlung.
Du gehst davon aus, dass du gewinnst und bist bereit, dafür den Ellbogen auszufahren. Und
genau.
Rüdiger schlägt das eben manchmal über die Stränge und ich bin davon genervt, aber ich verstehe schon auch, wo dann die Nominierung herkommt. Bin sehr gespannt, was es dann bedeutet, weil für mich ist die Innenverteidigung Tah Schlotterbeck weiterhin gesetzt vor Antonio Rüdiger.
Ja, Schlotterbeck ist auch der nächste Name in der Liste, den wir übergehen können. Dann kommt schon Anton Stach, der es doch reingeschafft hat, wo man ja sagen muss, so wie dieses Interview klang, so wie das gelaufen ist, ist das auf jeden Fall mit die überraschendste Personalie, dass er es eben jetzt doch in den Kader geschafft hat.
Ja, und der war ja wohl auch selbst sehr überrascht, hat Nagelsmann gesagt, bei der Nominierung hat sich übertrieben gefreut, hat er hofft jetzt, dass er diese Euphorie mit in den Kader bringt. Und er war eben so einer der Namen, die auch im Kontext Robert Andrich gefallen sind. Ne, als die für diese defensivere Rolle hat er auch nochmal die Positionsherleitung von Stach kurz wiedergegeben und dass er jetzt ja Achter wäre. Aber so insgesamt hat man schon das Gefühl, dass er da über seinen Schatten gesprungen ist, ist mein Gefühl bei dieser Nominierung so ein bisschen.
Ja, also da meinst du, dass Anton Stach auch in den letzten Nominierungsphasen auf dem Radar gewesen sei, in der Verlosung gewesen sei, aber es hat eben nun mal nicht gereicht. Jetzt kriegt er die Chance, sich zu zeigen. Ich glaube, du hast trotzdem recht damit, dass es so ein Moment ist von, ich gebe ihm jetzt die Chance, sich zu zeigen, was auch immer das bedeutet. Ob das nur bedeutet, du trainierst mit, aber du siehst keine Minuten.
Ja.
Oder du stehst auch auf dem Platz.
Er muss ihn auch spielen lassen dann eigentlich. Ne?
Er müsste auch ein bisschen was kriegen, glaube ich, um sich da eben noch mal empfehlen zu können. Ja, ich fand dieses Thema rund um die Position irgendwie so ein bisschen wirr. War's weil er auch. Im Kontext eines Spielers, ich weiß nicht mehr, wer es war, quasi es positiv hervorgehoben hat, dass er jetzt auch in anderen Rollen eingesetzt wurde und deswegen mehrere spielen könnte.
Wir haben nicht den besten Kader der Welt, wir müssen es über Variabilität lösen, hat er gesagt.
Ja.
Aber nur bei den Jungs, wo es ihm passt.
Genau, weil dafür finde ich es ein bisschen absurd, dass Anton Stach im Prinzip in diesem Interview damals negativ ausgelegt worden ist, dass er eben jetzt Achter spielt und nicht mehr Sechser. So als würde das bedeuten, er hat das aus seinem Skilltree löschen müssen, wenn er so wie so ein RPG-Charakter, der irgendwie das dann nicht mehr kann, weil er anders geskillt hat. Das stimmt natürlich nicht. Und von daher, ich finde es gut, dass er dabei ist. Ich glaube, vor allem auch ein sehr positiver Charakter. Also nach allem, was man aus Leeds mitkriegt, ist der super beliebt, sowohl mannschaftsintern als auch im Umfeld.
Ist ja auch Instagram-Goat einfach, ne?
Ja, Instagram-Goat hat jetzt auch auf YouTube angefangen, so ein bisschen sein eigenes Ding zu machen und kommt da, wie ich finde, zumindest sehr sympathisch rüber. Von daher freut mich das sehr, weil ich vor allem finde einfach, dass es
hochverdient
ist.
Über Jahre hochverdient.
Und gegen den Ball einfach ein spannendes Profil, Stichwort Variabilität. Auch der hat Innenverteidiger gespielt, verschiedene Rollen im Mittelfeld gespielt. Der hat ja sogar mal offensiver bei Mainz gespielt. Also ist ja auch eine breite Palette.
Das ist
der
Grund, warum er bei Mainz weg wollte irgendwann, oder? Er wollte ja diese Zehnerrolle nicht mehr spielen.
Er wollte eher in den Sechserbereich
zurück. Ja, genau. Und Nagelsmann hat eine Sache gesagt bei Stach noch und die ist nämlich wichtig. Und er hat gesagt, bei den meisten Spielern weiß ich, was ich bekomme. Und Stach kann es jetzt zeigen. Und wenn er ihm da eine faire Chance gibt, dann könnte Stach eine der am schnellsten steigenden Aktien sein in den nächsten Monaten DFB. Wenn nicht, könnte es auch einfach sein, dass es halt eine reine Haken hinter, er war mal dabei.
Ja. Also ich glaube nicht, dass es einen Weg für Anton Stach gibt, der zu nennenswerten WM-Minuten führt. Best-Case-Szenario, du bist dabei. Ich glaube wirklich, das Best-Case-Szenario ist einfach Teil des Kaders zu sein für ihn.
Es könnte ja über die Euphorie, die angesprochen hat, einfach gehen, wenn der jetzt sehr viel gute Laune verbreitet.
Aber wir schauen mal, wir gehen weiter. Jonathan Tah ist ein Selbstläufer, muss auch spielen.
Ja.
Malik Tchao richtigerweise auch dabei, aufgrund der Saison, die er bei Newcastle spielt. Gegen Barca ist auch mal eingedreht worden, aber da sind auch einige eingedreht worden. Das ist eine gute Mannschaft, kann schon mal passieren. Ja. Joscha Wagnumann, das ist einer der Stuttgarter, die es reingeschafft haben. Wie ich auch finde, ist okay.
Ja. Auch ein bisschen positionell natürlich, also da gibt's einfach nicht viel auf den Positionen. Und Wagnermann hat natürlich einfach auch ein physisches, der ist ja knapp 1,90 oder was ist das, 1,87 oder sowas, ne? Also wenn der da die Linie runter donnert, dann auch mit richtig Alarm. Und es macht für mich schon Sinn, weil er hat ja auch, Wagnermann war ja auch einer der Jungs im Interview, wo er gesagt hat, spielt fast immer und so. Und gehört bei Stuttgart ganz klar zu den Jungs, die da wichtig sind. Von daher geht einfach
auf. Vor allem, weil das Profil haben wir sonst nicht mehr. Das ist ein Außenverteidiger mit brutaler Physis und auch Torgefahr. Also wir haben ja oft schon den Vergleich aufgemacht, das ist der Denzel Dumfries der deutschen Nationalmannschaft. Also wer mal auch so ein Spieler war, der aus der AV-Position heraus Torgefahr entfalten konnte, war Robin Gosens. Ja. Der ist kein Faktor mehr. Und damit Wagnermann so jemanden zu haben, finde ich voll nachvollziehbar, weil das war ja auch wieder Thema Kopfballgefahr im Strafraum, Strafraumbesetzung. Wir sehen das beim VfB, dass sie jetzt auch zuletzt aktiv mit Flanken den langen Pfosten gesucht haben, wo eben Leveling stand, aber auch vor allem Wagnermann, der da eben auch teilweise seinen Pendants körperlich überlegen ist. Also von daher, dieses Profil dabei zu haben, finde ich also sehr, sehr nachvollziehbar.
Auch mit dabei, Serge Gnabry. Ich finde, am Ende kannst du überhaupt nichts dagegen sagen. Also
ehrlicherweise indiskutabel, muss dabei sein.
Ja, ist so. Hätten wir nicht gedacht vor 6 Monaten, ist die Realität. Mit dabei, Leon Goretzka. Er hat gerudert. Er hat schon so ein bisschen zurückgerudert.
Im Rahmen seiner Möglichkeiten, was die Personalie Goretzka angeht, hat er gerudert. Und zwar insofern, dass er im Interview gesagt hat, damals, also spielend quasi im Sinne von, wo alle dachten, spielen.
Verdienstkreuz und Stammspieler.
Ja, und jetzt kam raus, spielen kann auch 2 Minuten bedeuten. Also hat es schon mal ein bisschen eingefangen, hat auch mal ein bisschen darauf geschaut, dass die Spielzeit jetzt im Februar nicht so wahnsinnig ausgeprägt war. Also generell das ein bisschen eingedampft.
Ja, würde ich schon sagen. Es klang wieder oder immer noch so, als würde Leon Goretzka sich mehr in der Luft als auf dem Boden bewegen. Es klingt wirklich bei Nagelsmann so, als wäre das der reinste Helikopter. Hat wieder betont, wie gefährlich es ist, wenn der in die Box crasht und wenn er da für die hohen Bälle da ist. Und es gibt scheinbar keine anderen deutschen Mittelfeldspieler, die gut in der Luft sind. Auch dabei Felix Metscher.
Genau, dann nehmen wir den jetzt einfach gerade mit, weil das ist ja jemand, der auch fürs Mittelfeld in Frage kommt, der eine sehr gute Saison spielt. Und das, also verstehe ich halt nicht, warum das Attribut Torgefahr per Kopf oder Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus bei Goretzka Thema ist, dessen Torgefahr sich in meinen Augen auch aus 2 Bereichen speist. Einmal aus diesen Läufen in den Strafraum, aus der Kopfballgefahr oder so aus Abschlussqualität rund um die Strafraumkante herum.
Schönen zweiten Ball oder so.
Und das sind beides Boxen, die ein Matcher komplett tickt. Er hat selber gesagt, er liebt es abzuschließen von dieser Strafraumkante, von diesem Bereich so, sag mal so 16 bis 20 Meter Torentfernung. Hat das mehrfach schon erfolgreich getan. Er kam jetzt irgendwie nicht mehr so dazu, weil er nicht so eingesetzt worden ist.
Ja, weil bei Dortmund es reihenweise Kopfballspieler gibt in vielen Situationen. Ja. Da ist er nicht in der Top 4 von den Leuten, die da gesucht werden müssen.
Aber er hat damals in seiner VfL Wolfsburg-Saison, in der er auch einfach offensiver eingesetzt worden ist, von seinen 5 Saisontoren 3 per Kopf gemacht. Und hat da einfach nachgewiesen, dass er also offensichtlich Torgefahr nach ruhenden Bällen entfalten kann. Deswegen, ich bin der Meinung, alles, was Leon Goretzka in Sachen Torgefahr per Kopf oder aus der Distanz mitbringt, kann dir auch ein Felix im Matcher geben in einem als Gesamtfußballer kompletteren Paket.
Und jetzt ist er, Goretzka hat ja wirklich bei den Länderspielen immer gut performt, ist ja auch alles in Ordnung. Ist einfach so, die Wahrnehmung vom Bundestrainer ist einfach so nicht deckungsgleich mit vielem, was man sich so denkt. Aber
er hat auch zuletzt dann auch in der Liga wieder Spiele gehabt, wo er ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, da war natürlich ein Bundesligaspiel, wo Karl leicht im Abseits stand bei dem ersten Pass.
Wo er die ganzen
und dann der Lupfer-Assist auf Luis
Diaz. Ja, das ist ein toller Fußballer sein, das ist ja keine Frage.
Das ist ja alles bekannt. Mich stört mittlerweile weniger Goretzka an sich.
So ein Missprofiling.
Sondern, dass irgendwie gefühlt, um Goretzka besser rechtfertigen zu können, andere Spieler und deren Stärken so ein bisschen negiert werden oder kleingeredet werden. Das stört mich mehr als Goretzka an sich.
Wir machen Thema Goretzka zu, weil ist geschenkt. Kai Havertz ist wieder dabei. Auch da, es überrascht niemanden. Es darf niemanden überraschen. Kai Havertz ist vielleicht der variabelste Offensivspieler beim DFB.
Ja.
Und ob man ihn mag oder nicht, Kai Havertz ist ein Spieler, der auch für die Startelf eine riesige Rolle spielen wird bei der Weltmeisterschaft. Und ich bin ja Fan. Ich hoffe, dass er jetzt auch bei Arsenal die Kurve weiterkriegt. Sieht ja gut aus, hat ja Leverkusen schon wehgetan. Und ein fitter Kai Havertz ist immer wichtig für den DFB.
Im Kontext dessen, was das DFB-Team ist zurzeit, glaube ich, musst du Kai Havertz fast zwingend aufstellen. Ja. Da würde ich fast genauso mitgehen, wenn er denn fit ist. Lennart Kahl freut mich für ihn, soll unbekümmert aufspielen, soll sein Ding machen. Es gibt keinen Druck an ihn. Und ich glaube, das reicht.
Völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der Bundestrainer den Nachhilfesatz droppen musste. So, weißt du? Ja. Ich habe also einfach so gedacht, warum muss. Bei keinem anderen gibst du Kontext und sagst, der war auf dem Klo oder der war im Fitnessraum erwischt, aber der kam, macht Nachhilfe.
Genau, das Thema war, dass er quasi nicht sofort auf den ersten Anruf reagiert hätte, weil er eben in der Nachhilfe war. Und ich meine, da schwingt halt irgendwas im Subtext mit, was du, glaube ich, jetzt einfach. Da hast du dem Spieler jetzt keinen Gefallen getan.
Unbedingt. Ist auch nicht überhaupt nicht dramatisch, aber nein, ich gedacht, warum musst du das sagen? Und dann, Dennis Undorf ist mit dabei und ich glaube, ja, also ganz im Ernst. Wäre er nicht dabei gewesen, das wäre ein Skandal gewesen. Eigentlich muss man bei Dennis Undorf in den letzten Wochen, genau wie wir es gemacht haben bei Nico Schotterbeck, einfach nur Haken hinter, keinen Satz dazu. Weil es gibt keinen Weg an ihm vorbei.
Nagelsmann meinte auch, bei den Toren, bei den Vorlagen, bei der Quote ist es alternativlos, musst du nominieren, genau so sieht es auch aus. Florian Wirtz ist natürlich dabei, Nick Woltemade ist trotz Formdelle auch dabei, ist alles bekannt, aber ist auch bekannt, was er schon gezeigt hat. Und also jetzt das ist nicht so wahnsinnig üppig, was wir vorne haben. Und er ist so ein bisschen, würde ich sagen, der Offensiv-Wagnoman. Das ist ein Profil, was so, so herausragt und so außergewöhnlich ist, dass du es fast trotzdem dabei haben möchtest.
Gerade auch, weil du jetzt wirklich keinen einzigen physischen Mittelstürmer mehr hast, so im klassischen Mittelstürmer-Sinne.
Im klassischen nicht. Also ich finde schon, Havertz ist auch schon jemand, der mit seinem Körper zu arbeiten weiß. Aber
ich meine, wir reden wirklich von klassischen Mittelstürmern.
Ja.
Und dann gab es nur noch einen Namen übrig. Ja, und das ist alles wie gecallt passiert. Leroy Sané ist dabei, nicht trotz wenig Leistung bei Gala. Keiner hat gefragt in der PK.
Das finde ich absurd, dass das einfach so als gegeben hingenommen wird, dass im Laufe dieser PK, die ja wirklich lang war, keiner mal die Frage stellt, was genau hat jetzt daran gereicht, was war daran gut genug, dass es das rechtfertigt. Also
ich habe die ganze Zeit rumgeblökt. Frag nach Sané.
Frag mal Leroy.
Ja, also Leroy Sané hat jetzt 45 Minuten gespielt im Rückspiel gegen Liverpool.
Kam
hat
er
in der Liga gegen Beşiktaş die rote Karte gesehen. Und ja, man muss sagen, es ist okay, was er macht in der Türkei.
Ja.
Aber du kannst nicht auf diese Liga gucken und auf die Idee kommen, dass er ein Top-5-Spieler ist aktuell.
Nee, und ich finde, wir haben ja auch im Kontext FC Bayern schon ein paar Mal drüber gesprochen, so über die Unterschiede zwischen Luis Diaz und Leroy Sané. Und mir fehlt irgendwie so der Glaube, dass in Leroy Sané so ein, also sag mal, in dem, alles, was auch über das reine Sportliche hinausgeht, einfach ein net positiv für diese Mannschaft ist. Das fühlt sich für mich zumindest nicht so an. Das ist ein bisschen vermessen, auch das zu sagen, weil ich nur von außen draufschauen kann.
Aber ich verstehe
es. Aber es ist der Eindruck, den ich irgendwie habe.
Weil wir kommen halt von dem Spieler, der halt vor nicht super langer Zeit 25 Scorer in der Prem gemacht hat und so aussah wie der größte Star.
Mittlerweile schon gefühlt langer Zeit.
Ja, ist 6 Jahre her. Aber was mich auch so ein bisschen stört, ist so, dass die Athletik bei Leroy Sané ist halt auch nicht mehr dieselbe, ne? Also diese Saison ist er bei 33 irgendwas unterwegs gewesen. Es ist auch kein elitärer Speed mehr.
Und ich finde,
hat natürlich die letzte Länderspielpause überzeugt. Das ist das große Argument. Er soll den Bundestrainer überzeugen. Als er das letzte Mal für den Bundestrainer gespielt hat, hat er das gut gemacht.
Hat er. Letzter Name für mich nochmal kurz Erwähnung, Kevin Schade, weil das freut mich sehr. Wir haben schon drüber gesprochen, warum er unter anderem dabei ist. Aber, also neben der Tatsache, dass er sich mehr integrieren soll oder besser in die Mannschaft reinwachsen soll, auch gegenüber Adeyemi und Bayer für ihn spricht, ist, dass er neben des Tiefgangs auch in die Höhe geht.
Hochgang.
Der Hochgang hat er auch noch. Der ist sehr torgefährlich per Kopf. Und wenn das so ein Fokusthema ist, dann ist es auch ein Argument für Kevin Schade.
Und das wird ein Fokusthema sein bei diesem Turnier, ne? Weil eigentlich die Schatten werden ja schon, werfen sich ja schon voraus. Von Arsenal, aus der Champions League, aus der Premier League, Borussia Dortmund. Es wird ein solches Standardmassaker werden, dieses Turnier.
Genau, und da musst du eben auch dann entsprechende Leute für am Start haben. Ich hoffe, er kriegt Minuten. Ich hoffe, er darf sich zeigen. Insgesamt kann man summieren, der Kader und auch die Art, wie er präsentiert wurde, ist insgesamt deutlich hinnehmbarer, als es sich dann nach diesem Interview angedeutet hat.
Auf jeden Fall. Also, ich habe wirklich dann zwischenzeitlich gedacht, ist schon ein okayer Kader. So. Ist jetzt nicht bei weitem nicht so schlimm, wie man es hätte erwarten
können. Jeder Trainer hat seine blinden Flecken, das ist vollkommen klar. Die wirst du nicht wegkriegen. Ich kann damit meinen Frieden machen mit dem, wie es da steht.
Ja.
So würde ich es am Ende stehen lassen.
Natürlich, Jamal Musiala ja nicht dabei wegen Verletzung, aber das wisst ihr bestimmt alle. Das war's von uns für heute. Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Macht's gut.
Ciao, ciao.